Zeitgleich zum beginnenden Zerfall unserer demokratischen Gesellschaft entstand das erste von vielen Rätseln, die in der kommenden Zeit folgen sollten. Es war das Rätsel um die Frage, wer von dem sich anbahnenden Unheil gewusst haben könnte oder, schlimmer noch, ob jenes Unheil nicht wie ein Naturereignis über uns hereinbrach, sondern womöglich bewusst herbeigeführt wurde. Wahrscheinlich ist, dass zum Jahreswechsel 2019-2020 schon eine Handvoll Leute von dem wusste, was auf uns zukam, zumindest aber eine Ahnung hatte, was uns bevorstand. Wir, die wir in diesem Jahr Silvester feierten, hatten jedoch keine Ahnung, was da auf uns zurollte. Und auch als es die ersten Meldungen gab, erschien uns die Schlagzeile, der kurze Bericht im Fernsehen oder Radio, fast surreal, wie Nachrichten aus einer anderen Welt. Es begann in Wuhan, China, zumindest soweit wir wissen. China also. Ein Land, von dem wir wenig wissen, abgesehen von den Erzählungen in den Medien, die immer mit großer Vorsicht genossen werden sollten. Autoritär sei es in China, totalitär, mit einer nahezu flächendeckenden Überwachung der Menschen. China also. Ein Land, das sich anschickt, die nächste große Weltmacht zu werden, die an Russland und den USA vorbeizieht und dabei weder Skrupel noch Rücksicht kennt. So lasen wir es, hörten es und sahen es in den Gesichtern von Moderatoren, die sich gerierten, als hätten sie eine gewisse Ahnung von dem, was sie sagten. Wie wenig sie von dem verstanden, was sie sagten, erfuhren wir erst nach und nach. In Wuhan war also ein Virus ausgebrochen, eine Lungenkrankheit, und es hieß, sie sei gefährlich. Es hieß aber auch, sie sei nicht für uns gefährlich. Unser Gesundheitsminister, der zuvor nicht dadurch aufgefallen war, fachliche Expertise mitzubringen, beruhigte uns, betonte, dass dieses Virus das Problem Chinas sei und dass unser Gesundheitssystem so gut sei, dass kein Grund zur Sorge bestände. Es gab auch andere Stimmen, die warnten und mahnten, die fürchteten, das Virus würde auch zu uns kommen und viel Tod und Leid bringen. Doch anders als beim Gesundheitsminister wurde jenen Warnern die fachliche Expertise abgesprochen, eine ernstzunehmende Meinung nicht zugestanden. Plötzlich schossen aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern vermeintliche Satireformate aus dem Boden, die sich über die Panikmacher lustig machten. Doch die Veralberung der Warner hielt nicht lange an. Denn plötzlich machte sich eine andere Stimmung breit. Der Gesundheitsminister wechselte die Tonart, was uns sehr plötzlich erschien und eine Menge Verwirrung stiftete. Zum ersten Mal tauchte ein Virologe namens Christian Drosten auf, der zunächst ruhig und sachlich wirkte, bereits kurze Zeit später aber immer wieder seine allgemeine Unzufriedenheit äußerte. Man nehme, so sein Vorwurf, das Virus nicht ernst genug. Was tun, war nun die Frage. Das Wort Globalisierung machte die Runde, aber in diesem Fall nicht, um die wirtschaftlichen Verwerfungen auf der Erde einzuordnen, sondern um deutlich zu machen, dass das neue Virus überall sein könnte, überall hinkomme und überall Krankheit und Tod bringe. Immer kakophonischer verliefen die Debatten über die Frage, was nun zu tun sei. Innerhalb weniger Wochen war aus einem Virus vom anderen Ende der Welt eine akute Bedrohung für uns alle geworden. Schon früh entstand die Diskussion über die Möglichkeit, Masken zu tragen. In asiatischen Ländern, so die Befürwortung der Masken, täten Menschen das ohnehin ständig, aus Tradition, aus Höflichkeit. Nein, entgegneten andere, in Asien würden Masken getragen, um mit dem Smog zurechtzukommen. Es war einmal mehr Drosten, der den Streit beendete, als er in einem Interview sagte, Masken würden gegen das Virus ohnehin nichts ausrichten. An dieser Stelle habe ich so etwas wie einen Blackout. Denn nicht viel später, wie viel später weiß ich nicht mehr genau, wurde eine Maskenpflicht eingeführt. Derselbe Virologe, der zuvor schon fast väterlich die Wirkung von Masken ins Reich der Legenden verschoben hatte, war nun zum Kämpfer für eben diese Maßnahme geworden. Viele verstanden das nicht. In der Zwischenzeit war unser Gesundheitsminister bemüht, seine irgendwann einmal erworbenen Kompetenzen als Bankkaufmann zu reanimieren und Masken zu besorgen. Das gestaltete sich aber erstens schwierig und zweitens teuer. Er habe aber, so der Minister, eine Menge über den Markt gelernt. Er meinte wohl, dass er plötzlich verstanden habe, dass eine große Nachfrage bei einem nur übersichtlichen Angebot zu steigenden Preisen führt. Der Moderator, der dem Gesundheitsminister die Frage nach dem Stand der Dinge gestellt hatte, nickte verständnisvoll. Es ist nicht überliefert, ob er nur höflich oder über das Ausmaß der Unkenntnis des Ministers schockiert war. Derselbe Gesundheitsminister fiel später auf, als er, zwischen Tür und Angel, einen Vortrag gegenüber einem Journalisten hielt, dem er die Tücken der PCR-Tests zu erklären versuchte. Zu viele Testungen, so der Minister, führten zu einer Vielzahl an Falsch-Positiv-Ergebnissen. Das wiederum würde ein falsches Gesamtbild vermitteln. Laien, und das waren wir ja eigentlich alle, verstanden nicht, wie falsche Positivergebnisse bei einem angeblich zuverlässigen Test entstehen konnten. Was wir alle, die wir Laien waren und sind, aber noch viel weniger verstanden, war die Tatsache, dass kurze Zeit später die Zahl der Tests auf eine kaum vorstellbare Spitze getrieben wurde. Wir erinnerten uns daran, was der Gesundheitsminister erst vor kurzem gesagt hatte, und rieben uns verwundert die Augen. Aber so ist das mit der Wissenschaft, wurde uns gesagt. Was heute gilt, kann morgen überholt sein durch neue Erkenntnisse. Mit den Tests wuchs auch die Zahl der positiv Getesteten. Vorsichtige Hinweise kritischer Stimmen, die darauf verwiesen, dass der Gesundheitsminister erst kürzlich auf die Falsch-Positiv-Ergebnisse aufmerksam gemacht hatte, spürten schnell und heftig Gegenwind. Man müsse das Virus ernst nehmen, polterte man ihnen entgegen. Viele zogen sich daraufhin wieder zurück, doch einige blieben kritisch. Sie sollten später die Quittung dafür erhalten. Was nun folgte, war die Lahmlegung der Wirtschaft. Zumindest machte es den Anschein, denn wie sich später herausstellte, machten einige Unternehmen besonders in dieser Krise fette Gewinne. Geschäfte aber mussten schließen, Friseure, die Kunst, die Kultur, all das musste der Virusbekämpfung weichen. Kontakt zu anderen Menschen entwickelte sich in der allgemeinen Kommunikation zu einem unvorsichtigen und verantwortungslosen Akt von Egoisten, ja sogar potenziellen Mördern, denen die Gesundheit der anderen, man könnte sagen die Volksgesundheit, egal waren. Das Leben begann immer komplizierter zu werden. Es etablierte sich der Begriff der Maßnahmen, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. Deren Begleiterscheinungen waren bedeutsam und für den längst begonnenen Zerfall der demokratischen Gesellschaft ausschlaggebend. Denn von nun an standen auch die Grundrechte zur Diskussion. Da sich mittlerweile auch spürbare Gegenwehr entwickelt hatte, war die Frage, wie man mit Demonstrationen umgehen sollte. Das Recht auf Versammlungsfreiheit war in den Jahrzehnten zuvor in den meisten aller Fälle ein Tabu gewesen, das nicht angetastet werden sollte und durfte. Jetzt aber standen sich zwei Kontrahenten gegenüber, die Grundrechte und die Volksgesundheit. Den Kürzeren zogen die Grundrechte, denn, so das Argument, wenn sie zu Krankheit und Tod anderer Menschen führen, muss dem Einhalt geboten werden. Nicht nur Juristen reagierten empört auf diese Sichtweise, denn, so das Gegenargument, gerade in Krisen seien die Grundrechte wichtiger denn je, um nicht den Pfad der Demokratie und der freien Meinungsäußerung zu verlassen. Es half alles nichts. Viele Menschen wollten sich aber ihre Grundrechte und vor allem das Recht auf Versammlungsfreiheit dennoch nicht einfach nehmen lassen. Deswegen gingen sie auf die Straße, zu Beginn noch unterstützt von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Als später die Kanzlerin das Heft in die Hand nahm und ihre eigenen politischen Vorstellungen durchsetzte, konnten oder wollten die Verwaltungsgerichte dem nicht mehr im Wege stehen. Auch der sowieso schon formal schwere Gang zum Bundesverfassungsgericht wurde zunehmend aussichtsloser, da die Nähe von Justiz und Politik inzwischen eklatant geworden war. Irgendjemand hatte im Laufe dieser Krise kritischen Stimmen die Titulierung Corona-Leugner aufgedrückt. Diejenigen, die sich schon früh aus der gesellschaftlichen Debatte zurückgezogen hatten, verhielten sich daraufhin weiter still oder noch stiller als schon zuvor bereits. Die Widerständigeren versuchten sich weiter zu behaupten und leugneten die Leugnung. Sie betonten, dass sie nicht das Virus leugneten, daher sei der Begriff an sich falsch. Sie wollten sich als Kritiker der Maßnahmen und der Grundrechtseinschränkungen verstanden wissen und betonten das so oft es ging. Doch im Ergebnis bekamen sie weitere Kosenamen, etwa Schwurbler, Nazis, Verschwörungstheoretiker oder Antisemiten. Längst hatten quasi und im wahrsten Sinne Hetzjagden stattgefunden gegen Wissenschaftler, Ärzte, Künstler, aber auch gegen Polizisten und Politiker. Kurz gegen jeden, der nicht auf Linie war, und es schien völlig unbemerkt passiert zu sein. Inzwischen wurden Menschen verhaftet oder verscheucht, die das Grundgesetz auf der Straße trugen und zeigten. In ARD und ZDF wurden diese Bilder nicht gezeigt. Politik und Medien forcierten die weitere Spaltung der Gesellschaft, indem sie ständig Schuldige suchten. Wir waren so weit, dass es nur noch wenige Handlungen gab, die nicht als verantwortungslos und egoistisch eingeordnet wurden. Speziell die Kinder litten Qualen. Sie konnten nicht zur Schule gehen, keine Freunde treffen, und sie plagte schon seit langem die Angst, für den möglichen Tod ihrer Eltern oder Großeltern verantwortlich zu sein, wenn sie nicht taten, was ihnen aufgetragen wurde. Dahinter steckte eine skrupellose Methode der Angst- und Panikmache, was ein geleaktes Papier zutage förderte. Es gab, wohlgemerkt, weltweit Stimmen, die auf die Kollateralschäden verwiesen, die warnten, dass diese schlimmer als die Auswirkungen des Virus seien. Sie wurden ignoriert oder diffamiert. Aus ehemals angesehenen Fachleuten wurden störende Faktoren bei der Beseitigung eines Virus, das man auszulöschen gedachte. Man hätte auch Butter dazu bringen können, in der Sonne nicht zu schmelzen, und es wäre vermutlich erfolgversprechender gewesen, als ein Virus auszurotten, das es schon lange gibt und auch noch lange geben wird, vermutlich länger als uns Menschen. Der vorerst letzte Streich des Zerfalls der demokratischen Gesellschaft war die Impfung gegen das Virus. Schon in einer frühen Phase der Krise wurde uns versprochen, dass diese vorbei sein werde, wenn es Impfstoffe gäbe, mit denen man das Virus bekämpfen könne. Und so wurden Impfstoffe entwickelt. Schnell, wahrscheinlich zu schnell. Es wurde viel Geld, Steuergeld, in die Hand genommen. Die Impfstoffe erhielten eine Notfallzulassung. Die Impfung konnte beginnen, aber es zögerte sich hinaus. Die Politik, allen voran der Gesundheitsminister, war mit der Beschaffung der Impfstoffe überfordert. Oder sie war nicht willens, die Logistik so zu organisieren, dass eine schnelle Bereitstellung erfolgen konnte. Doch das spielte ohnehin keine so große Rolle mehr, abgesehen von den zahlreichen Fällen von Korruption und Selbstbereicherung. Denn auch Geimpfte, so stellte sich heraus, konnten andere Menschen noch anstecken. Auch Geimpfte konnten erneut erkranken. Sie unterschieden sich also nur bedingt von den Ungeimpften, man könnte auch sagen von den Gesunden. Doch sie eigneten sich für die Politik hervorragend als weiteres Mittel, demokratische Werte weiter einzuschränken. Geimpfte, so die irre Logik, sollten ihre gesamten Grundrechte zurückerhalten, das sei ein Gebot der Fairness. In Anbetracht der Erkenntnisse, die nun zur Verfügung standen, eine geradezu groteske Argumentation. Da die Impfbereitschaft nicht so ausgeprägt war, wie es sich Politik und Pharmakonzerne vorgestellt hatten, begann nun eine Diskussion um die Impfpflicht. Um jene Impfpflicht, die seit nun mehr als anderthalb Jahren kategorisch ausgeschlossen worden war. Die Kanzlerin sagte auf einer Pressekonferenz, sie sei generell gegen eine Impfpflicht, sondern für das Werben für die Impfung. In einigen Wochen aber, so fügte sie hinzu, könne sich das natürlich ändern. Und es änderte sich tatsächlich. Im Oktober 2021 wurde eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt. Kurz vor Weihnachten wurde diese ausgeweitet und zum 1. Januar 2022 gab es eine allgemeine Impfpflicht für alle Bürger. Zweimal im Jahr gegen das Virus. Berichte darüber, wie die Bevölkerung auf diese allgemeine Impfpflicht gegen das Virus reagiert hat und ob sie sich gewehrt hat, liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.